Ja, das Thema meiner heutigen Predigt ist Seelen gewinnen und die Konsequenzen. Seelen gewinnen und die Konsequenzen. Ich möchte dich einfach ein bisschen vorbereiten auf das, was auf dich zukommen wird, wenn du Seelen gewinnen gehst. Oder wenn du dir zumindest vorgenommen hast, Seelen zu gewinnen. Du kannst dich eigentlich als Kind Gottes ziemlich geehrt fühlen, dass du diese Rolle einnehmen kannst. Dass du ein Kind Gottes bist, bedeutet nämlich, dass du diesen großen Auftrag hast, Seelen zu gewinnen. Wenn wir gelesen haben, Markus Kapitel 16, er sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ein jeder, der ein Jünger Jesus ist, der Jesus nachfolgen möchte, hat diesen Auftrag, Seelen für den Herrn zu gewinnen. Und deswegen ist es eine kleine Motivation für dich, sei ein Seelengewinner, aber du musst auch wissen, möchte dich jetzt vorbereiten, der Titel der Predigt schon sagt, wenn du Seelengewinnen gehst, wird es einige Konsequenzen haben. Eine Konsequenz wird zum Beispiel sein, du wirst Zeit aufopfern müssen. Du wirst Zeit aufopfern müssen. Es wird nicht automatisch passieren, du wirst nicht auf einmal aufstehen und auf die Straße gehen oder von Haus zu Haus gehen und Menschen für den Herrn gewinnen. Das wird nicht automatisch passieren. Das erfordert viel Disziplin, das erfordert viel Kraft, das erfordert viel Zeit und Energie. Und weißt du was? Du wirst auch ein paar Dinge eingehen müssen, wie zum Beispiel lange Reisewege hinter dir legen. Wir lesen im Evangelium die ganze Zeit, Jesus selbst ist unser Vorbild. Er selbst, in Markus Kapitel 1, Vers 15 sagt er, und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus Christus ist unser Vorbild. Er selbst hat das Evangelium verkündigt. Er ist in jede Stadt gegangen. Er ist von Ort zu Ort gegangen. Wir lesen in Lukas Kapitel 4, Vers 43. Schlagen wir Lukas 4, Vers 43 auf. Das ist eine sehr wichtige Bibelstelle für uns, weil wir Jesus als Vorbild haben. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir wollen seine Jünger sein. Und das hat der Herr Jesus sein ganzes Leben gemacht. Lukas Kapitel 4, Vers 43, da steht, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Was sagt er hier? Sagt er hier, ich muss einfach nur in meiner Stadt bleiben und hier sozusagen meinen Familien und Freunden das Evangelium verkündigen? Oder sagt er, ich muss auch zu den anderen Städten hin? Herr Jesus ist gesandt worden zu den Städten, natürlich zuerst in Israel, in seiner Heimatstadt, aber auch in den anderen Städten. Und später auch durch die Apostel, die dann zu den ganzen Heiden gegangen sind, hat Jesus die ganze Welt erreicht durch seine Apostel. Die Bibel sagt, müsst ihr es nicht aufschlagen, in Matthäus Kapitel 4, Vers 23, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Das heißt, hier sehen wir wieder das Beispiel, das uns der Herr Jesus selber gibt. Er geht in alle Synagogen, er lehrt die Menschen, er verkündigt das Evangelium, die gute Nachricht, dass er selbst der Retter ist. Ja. Und nicht nur von Stadt zu Stadt ist hier die Aufgabe. Natürlich, wir sollen von Stadt zu Stadt gehen, aber welche Menschen sollen wir ansprechen? Ja, die Menschen, die auf der Straße sind natürlich, aber auch von Haus zu Haus. Die Bibel lehrt dieses Prinzip, dass wir von Haus zu Haus gehen sollen. In Apostelgeschichte 20, Vers 20, schlagen wir Apostelgeschichte Vers 20, Kapitel 20, Vers 20 auf. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 20. Da sagen sie, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Hier hast du es schwarz auf weiß, die Apostel sind auch von Haus zu Haus gegangen. Sie haben öffentlich, steht hier, und in den Häusern gelehrt, was das Evangelium ist, wie man gerettet wird. Und wir lesen natürlich in der Apostelgeschichte so viele Geschichten, wo das passiert ist, wo Menschen dann zum Glauben kommen, sowohl öffentlich auf den Straßen als auch in den Häusern. Und so nebenbei gesagt, diese Agenda, die Christen heutzutage fahren, sagen, nein, es bringt nichts von Haus zu Haus zu gehen, weil die Menschen werden eh nicht zuhören, die Menschen werden eh nicht aufmachen. Aber hast du das schon einmal probiert? Hast du das wirklich auf die Probe gestellt und das gemacht, von Haus zu Haus gegangen und hast dann festgestellt, es funktioniert nicht? Naja, wenn du das nur eine Stunde lang machst und dann aufhörst danach und aufgibst, wirst du wahrscheinlich niemanden retten. Das wird nicht passieren. Du musst dich schon länger dahinter setzen und sagen, okay, eine Stunde ist zu wenig, um jetzt jemanden zu erwischen, der bereit ist, sich retten zu lassen. Du musst eine zweite Stunde gehen, jede Woche eine Stunde, alle zwei Wochen vielleicht zwei oder drei Stunden und irgendwann wirst du einen kennenlernen, der Interesse zeigt. Der wird dann seine Haustür öffnen. Ich habe das wortwörtlich miterlebt mit ihrem Bruder. Das ist eine Ärztin auf der Straße, also nicht auf der Straße, sie hat in einem Haus gelebt, auf einer Hauptstraße. Und der hat dort angeklingelt und gesagt, ja, und wer sind Sie? Und er hat gesagt, wir wollen Ihnen gerne die gute Nachricht erklären. Und die Frau hat aufgemacht, sagt, ja, kommt's rein. Ich war leider nicht dabei. Das war ein Bruder, der das sozusagen, der diese Ehre hatte. Und der ist dort hingegangen, sie haben sich reingesetzt, sie haben circa eine Stunde lang Kaffee getrunken und ihnen ihr das Evangelium erklärt. Sie hatte Interesse. Ja, aber noch nie hat jemand sozusagen sie erreicht, weil die Christen machen das heutzutage nicht mehr, sondern es heißt, ja, in der Arbeit vielleicht, deinen Kollegen oder deine Freunde, deine Familie, aber wir gehen doch nicht raus, Bruder Andi, und wir werden auch nicht von Haus zu Haus gehen, weil das bringt ja nichts. Doch, es bringt was. Probier's doch mal aus, ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre. Ich meine, ich sehe schon ein, dass in diesem gottlosen Land, dass es sehr schwierig ist. Dass es sehr schwierig ist, Menschen zu erreichen. Wir haben gestern, waren wir Seen gewinnen in Burgenland und wir haben so viele Häuser geklingelt, durchgeklingelt, straßenweise und keiner hatte Interesse gehabt. Das kommt vor. Das kommt vor, dass keiner Interesse hat. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt einfach sagen, okay, ich schaff's nicht, geben wir auf, wir sind zu schwach, es funktioniert nicht. Lassen wir die biblischen Methoden außen vor, machen wir neue Methoden. Machen wir die sokratischen Diskussionen im Wohnzimmer. Hoffen wir, dass ein Jugendlicher in der Jugendstunde, der schon etwas vorbereitet ist, dass der sich entscheidet, zu uns nach Hause zu kommen und dann von uns zu lernen. Aber der ist doch schon vorbereitet. Der hat schon gläubige Eltern gehabt. Und du nennst das Evangelisation? Seine Eltern hätten eigentlich die Aufgabe gehabt, diesen Jugendlichen das Evangelium zu erklären, aber seine Eltern müssten ja beide arbeiten, 40, 50 Stunden lang, und schicken sein Kind in die Jugendstunde und dann kommt der Älteste und holt dieses Kind ab und tut so, als wäre das Evangelisation. Also das ist nicht Evangelisation. Das ist nicht Seelengewinnen, so wie wir es verstehen. Seelengewinnen bedeutet, wir gehen zu denjenigen, die verloren sind, die nicht etwas von Jesus gehört haben oder die vielleicht katholisch aufgewachsen sind. Die sind genauso nicht gerettet. Die müssen auch das Evangelium hören. Und wie willst du systematisch alle Menschen erreichen? Du kannst es nicht, wenn du nicht von Haus zu Haus gehst. Weißt du, wenn du diesem Befehl gerecht werden willst, den Jesus gibt, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Schöpfung. Weißt du, was du machen musst? Ja, du musst auch auf die Straßen. Du musst Menschen ansprechen, aber du musst auch von Haus zu Haus gehen. Oder steht das nicht in der Bibel? Ich meine, was steht hier? Hier steht, in den Häusern. Öffentlich und in den Häusern. Ist es was ich erfunden habe? Ist es was ich selber sozusagen mir ausgedacht habe? Oder ist das nicht in der Bibel? Ist es nicht so das, was die Apostel gemacht haben? Öffentlich und in den Häusern. Also merk dir das einfach, wenn du Menschen erreichen willst, wenn du alle Menschen erreichen willst, in deiner Stadt oder in einer anderen Stadt, dann geh von Haus zu Haus. Ist nichts Schändliches dran. Okay, geh vielleicht nicht um 12 Uhr zum Mittag, weil da werden sie wahrscheinlich essen und keine Zeit für dich haben, die werden dann nur geärgert sein. Oder geh vielleicht nicht um 6 Uhr in der Früh und läute dort an und dann werden sie dir vielleicht irgendein metallenes Stück auf den Kopf werfen und sagen, bist du verrückt? Ja? Dann du wächst mich da von meinem Tiefschlaf auf. Mach das nicht. Ja, das ist natürlich, es gibt Wege, wie man es auch falsch machen kann. Ja, sag nicht, dass man jetzt die Menschen ärgern soll und sie noch mehr verhärten soll. Sagen, diese Christen wecken mich um 3 Uhr in der Früh. Oh, was ist mit diesen Verrückten? Ja, mach das nicht. Ja, bitte tu es nicht. Geh vielleicht um 10 Uhr in der Früh bis um 11.30 Uhr maximal. Oder am Nachmittag von 14 Uhr, nicht? Diejenigen, die was essen, müssen das ein bisschen verdauen, die müssen einen Kaffee trinken, zur Ruhe kommen. Geh vielleicht von 13 bis 14 Uhr bis 17 Uhr und 18 Uhr vielleicht nicht mehr, weil dort das Abendessen schon ist. Ja. Also die erste Konsequenz ist es, dass wir Zeit aufopfern für den Herrn. Ist es, dass wir Energie aufopfern für den Herrn müssen, wenn wir wirklich nachfolgen wollen. Und wir müssen auch reisen. Wir müssen auch reisen. Weißt du, es ist gut, dass du in deiner Ortschaft Menschen erreichst. Ist nichts dabei. Das ist sehr gut und auch Gottes Wille. Gott will, dass wir die Menschen in unserem Umfeld erreichen. Aber was der Herr Jesus hier sagt, ist, wir sollen in alle Welt gehen. Wir sollen nicht nur in unserem Ort sozusagen stehen bleiben, wir sollen in alle Welt gehen. Okay, wir werden jetzt nicht irgendwo nach Malta fliegen, jeden Samstag, dass wir dort evangelisieren. Sondern das bedeutet für uns an erster Stelle, dass wir sowohl unsere Stadt erreichen, als auch die Städte rundherum. Ist doch nicht so schwierig, nach Mödling zu fahren. Ist doch nicht so schwierig, nach Mattersburg zu fahren. Ist doch nicht so schwierig, nach, was gibt es noch für Ortschaften? Es gibt so viele Ortschaften rund um Wien. Wir müssen nicht unbedingt in Wien bleiben. Du kannst doch rundherum schauen, du kannst doch dort Städte erreichen. Vielleicht findest du eine Ortschaft, die sehr empfänglich ist. Das wäre das Allerbeste. Ich suche die ganze Zeit Ortschaften, die empfänglich sind. Deswegen haben wir das Burgenland ausgewählt, weil im Burgenland das ist das ärmste Land in Österreich. Es ist das ärmste Land. Und da, wo die Menschen arm sind, oder beziehungsweise wo das eben die Gesellschaft nicht so den hohen Standard hat, da sind die Menschen mehr empfänglich. Ich werde nicht zu den Reichen gehen und dort, oder zum reichen Viertel gehen und dort das Evangelium predigen, weil der Herr Jesus sagt, es ist leichter, dass durch ein Nadelohr, also ein Kamel durch das Nadelohr hineingeht, als dass ein Reicher gerettet wird. Ich werde eher zu den Ortschaften gehen, wo viel Empfängnis ist, wo viele Menschen vielleicht ein Bedürfnis haben nach Leben, nach Essen, nach Trinken, wo sie arm sind und dort versuchen, das Evangelium zu predigen, weil sie dort empfänglicher sind. Die zweite Konsequenz, auf die du dich einstellen musst, du wirst wahrscheinlich, wenn du das eifrig betreibst, wenn du sogar ein Missionar wirst, wirst du auf Kosten anderer leben. Du wirst ab und zu auf Kosten anderer leben. Schauen wir uns die Bibelstelle in Lukas Kapitel 10 an. Schlagen wir Lukas Kapitel 10, Vers 3 auf. Lukas Kapitel 10, Vers 3. Lukas Kapitel 10, Vers 3. Da sagt die Bibel, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst, Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und jetzt kommen die Spezialisten, die Bibelspezialisten und meinen, schau Bruder Andi, da steht's doch, geht nicht aus einem Haus ins andere. Das heißt, du sollst nicht von Haus zu Haus gehen. Ist das, was es bedeutet? Hast du schon mal den Kontext gelesen? Hier steht nicht, dass es ums Seelengewinnen geht. Hier steht es, bei diesem Vers geht nicht von einem Haus ins andere. Das heißt, wenn wir einen Ort gefunden haben, wo wir zum Beispiel übernachten können oder essen und trinken können, sollen wir dort bleiben und dort unsere Herberge finden, damit wir von dort aus die anderen Häuser und die Menschen evangelisieren. Das heißt, wir sollen natürlich von Haus zu Haus gehen, aber wenn wir einen Gastgeber gefunden haben, der diesen Dienst machen will, der uns dort schlafen lassen will, der uns Essen servieren will, weil wir Gott dienen, dann sollen wir dort bleiben und nicht zu einem anderen Haus gehen, wenn wir eh schon versorgt werden. Warum? Weil die Bibel sagt, der Kontext sagt hier, in Vers 7 sagt er, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Hier geht es um die Verpflegung. Natürlich, wenn du jetzt als Missionar arbeitest, du gehst in ein anderes Land, du gehst in eine andere Stadt, die weit weg ist, du hast keine Arbeit, du hast nichts zum Essen, zum Trinken. Dann schau, dass du jemanden findest, der dir hilft, damit du dort den Dienst für den Herrn machen kannst. Wenn du dorthin fährst und du hast niemanden dort, keinen Arbeitgeber, dann willst du im Wald schlafen oder willst du irgendwo dich öffentlich irgendwo hinlegen auf der Bank. Ja? Das ist auch nicht so gut. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass man nicht von Haus zu Haus geht. Hier geht es darum, dass man, wenn man irgendwo Seelengewinnen geht, weit entfernte Ortschaft, dass man sich vielleicht ein Hotel buchen sollte. Dass man sich vielleicht einen Gastgeber kontaktiert und dort übernachten und schlafen und essen kann, trinken kann, wenn du nichts hast. Das heißt, stell dich darauf ein, wenn du dich berufen fühlst, Evangelist zu sein, Missionar zu sein, in die Welt zu gehen, die ganze Welt, dann stell dich darauf ein, dass du auf Kosten anderer leben wirst. Die nächste Konsequenz ist Ablehnung. Weißt du, du wirst wahrscheinlich Ablehnung erfahren. Wenn du das Evangelium predigst, wirst du Ablehnung erfahren. Nimm's hin, akzeptier's. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 10, Vers 8, müsst ihr es nicht aufschlagen. Die Bibel sagt hier, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und halt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahezu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Das heißt, wenn du Seelen gewinnen gehst, wirst du auf gewisse Städte stoßen oder auf gewisse Menschen stoßen, die dich ablehnen. Das ist normal. Die meisten Menschen lernen Jesus Christus ab. Sie lehnen ihn ab. Sie nehmen ihn nicht an. Es ist selten, dass ein Mensch gerettet wird in diesem Land. Probier es aus, geh mal Seelengewinn. Also okay, du gehst nicht Seelengewinn, weil du sagst, das funktioniert nicht. Aber weißt du, es funktioniert schon, aber die meisten lehnen es ab. Die meisten werden nicht gerettet, weil sie haben nicht diese Demut, Jesus anzunehmen, sondern die meisten Menschen glauben, ich bin ein guter Mensch und ich kann gerettet werden, weil ich gut bin. Also du wirst Ablehnung, und weißt du, viele Menschen haben Angst davor, dass sie Ablehnung empfangen. Viele Menschen gehen raus und haben Angst, dass sie irgendwie ein Nein bekommen, sagen, ich will nichts mit dir zu tun haben, oder gestern, wir waren Seelen gewinnen und da waren zwei Männer vor dem Haus, nicht, und wir gehen hin, nicht ich und meine Kinder, und sagen, grüß Gott, weißt du, was die Antwort war? Auf Wiedersehen, genau. Auf Wiedersehen, die ganze Garagentor zugemacht und alles so, und dann sagen, was in aller Welt? Wir haben doch nur gegrüßt. Wir haben doch nur Hallo gesagt. Und die Antwort war auf Widerstand. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Ihr habt ein Buch in der Hand. Weg mit euch. Wir wollen euch nicht. Was in aller Welt? Wo sind wir hier gelandet? Ich meine, das war nicht einmal Wien. Weißt du, für Wien, für Verhältnisse in Wien wäre das normal gewesen. Aber am Land, da wo die Menschen Häuser haben, da können nicht einmal grüßen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist nicht normal. Aber weißt du was? Wir haben es hingenommen. Wir sind einfach weitergegangen. Die wissen nicht, was sie da gemacht haben. Und merkt ihr das? Wenn Menschen dich ablehnen, dann lehnen sie gar nicht dich ab. Sie lehnen den Herrn Jesus ab. Nimm es nicht persönlich. Die Bibel sagt in Lukas Kapitel 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Weißt du, wenn Menschen dich verwerfen, weil du an Jesus glaubst, wenn Menschen dich verwerfen, weil du ihnen die gute Nachricht predigen willst, sie haben dich gar nicht verworfen. Sie haben den Herrn Jesus verworfen. Weißt du, du kannst stolz sein, wenn du das Evangelium predigst und Menschen sagen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Sagen, ich habe das getan, was der Herr gesagt hat. Ich kann stolz auf mich sein. Ich kann hergehen und sagen, ich rühme mich des Herrn. Ich habe gepredigt. Ich habe das gemacht, was die Bibel sagt. Die Menschen haben mich abgelehnt. So what? Weißt du, es gibt ein nächstes Haus, es gibt ein übernächstes Haus, es gibt andere Menschen, die es vielleicht hören wollen, oder? Ich meine, wir müssen nicht dahergehen und sagen, oh, er hat mich abgelehnt, was soll ich jetzt tun? Ich kann nicht mehr! Das bringt nichts. Also, sie haben dich gar nicht abgelehnt, sie haben zuerst den Jesus abgelehnt. Sie haben die Bibel gesehen in deiner Hand, sagen, der kommt mit der Bibel. Wir haben Angst, wir machen weg, wieder schauen, wir wollen nichts. Also, die haben dich gar nicht abgelehnt, sie haben den Herrn Jesus abgelehnt. Versuch es einfach so zu betrachten. Ja, nimm es nicht persönlich. Aber weißt du, was dir helfen kann, wenn du viel abgelehnt wirst? Abhärtung. Du brauchst ein bisschen Abhärtung. Du brauchst mehr Seelengewinn. Du musst mehr Seelengewinnen gehen. Du musst mehr Leute finden, die dich ablehnen, damit du verstehst, dass es eigentlich nicht persönlich zu nehmen ist und damit du abgehärtet wirst. Sagen, okay, ist eh nur der 7.000ste, der mich ablehnt. Das ist eh. Oh, du hast mich abgelehnt. Du bist eh nur der 10.000ste. Hab schon 9.999 vor mir gehabt. Die haben mich schon abgelehnt. Wenn du mich ablehnst, das tut mir nichts. Das ist normal, weißt du? Und du wirst dann nicht so zornig oder so traurig vielleicht. Wenn du mehr Seelen gewinnen gehst, wirst du abgehärtet. Du wirst widerstandsfähiger. Du wirst stärker im Glauben. Sagen, okay, die haben den Herrn Jesus abgelehnt, aber ich habe meinen Job gemacht. Ich habe Menschen gerettet. Und Menschen werden gerettet. Ja, Überraschung. Menschen werden gerettet. Ab und zu werden Menschen gerettet. Oder, ich meine, wir haben es gesehen, es werden Menschen, hören das Evangelium auf der Straße, sie nehmen Jesus an. Es ist selten, aber es funktioniert. Es war immer schon funktionsfähig. Das, was der Jesus sagt, ist heute noch biblisch. Es ist heute noch valide. Du musst nicht, pass auf, du musst nicht die Methoden verändern. Du musst nicht weiser sein als der Herr Jesus, als die Apostel, als die Bibel und deine eigenen Evangelisationsmöglichkeiten oder deine eigenen Theorien aufzustellen. Du brauchst das nicht. Du brauchst nur das Wort Gottes. Ja? Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst Eier dafür. Ja, ich sage es jetzt ganz einfach. Du brauchst einfach Eier dafür. Du musst ein Mann sein und du musst eine Frau sein, der dem Herrn dienen will und das Evangelium predigen. Das brauchst du. Du brauchst kein Studium dafür. Du brauchst kein Wohnzimmer und Kaffee und Hühnchen und Macaroni und was weiß ich was alles, damit du die Menschen zu dir nach Hause lockst. Ja, du, wir müssen was kochen, damit er überhaupt kommt. Was für eine Verführung. Du willst nur was zum Essen, damit er dir zuhört. Ist das das, was der Herr Jesus uns gelehrt hat? Das ist nicht Predigen. Das ist Verlockung. Du lockst die Menschen zu dir nach Hause. Und irgendwie kriegst du sie dann dazu, dass sie dir zuhören. Das ist nicht notwendig, weißt du? Du brauchst nur eine einzige Speise für die Menschen. Weißt du, was es ist? Das Wort Gottes ist die Speise für die Menschen. Und nicht dein Hühnchen und deine Macaroni, damit du die Menschen zu dir nach Hause lockst, nur damit sie was zum Essen haben und dir zuhören können. So. Damit du sagen kannst, ich habe evangelisiert. Oder? Hast du das schon mal gehört? So. Jemand sagt, hey, ich evangelisiere durch die Kinder von anderen Menschen. Ich locke die Kinder von anderen Menschen zu mir nach Hause. Und mache halt Kinderstunden bei mir zu Hause. Und dadurch kann ich ihre Eltern erreichen. Wow, so weit ist es gekommen in diesem Land. Bei den Christen. Die müssen irgendwelche komischen Methoden anwenden. Sich irgendwie überlegen, wie kann ich nur diese Menschen erreichen? Sagen, durch ihre Kinder. Sagen, das ist der falsche Weg. Du musst die Menschen erreichen durch das Evangelium. Du musst auf die Straße gehen. Du musst von Haus zu Haus gehen, damit du die Menschen erreichst. So funktioniert es. Und nicht anders. Verwirf deine eigenen Ideen. Das ist nicht biblisch. Weißt du, es wundert mich immer, wenn ich rausgehe auf die Straße, wenn ich zur Arbeit gehe und sonst was, dass da diese Menschen sind. Kennst du diese Menschen? Diese Face-to-Face-Fundraiser, nicht? Die sind immer so grün gekleidet, die tanzen so herum, nicht? Die springen immer so komisch herum und versuchen, dir irgendwas aufzudrücken. Das sind Tierhelfer und was weiß ich was. Oder diese Fische im Meer und keine Ahnung. Weißt du, die haben so viel, ich meine, die werden bezahlt. Aber die sind voll abgehärtet, oder? Die haben es verstanden, was es bedeutet, abgehärtet zu sein. Die erleben genauso ihre 150 Ablehnungen am Tag, aber einen erwischen sie dann, der unterschreibt. Also, wenn du Menschen erreichen willst, ohne enttäuscht zu werden, geh mehr Seelen gewinnen. Gewöhn dich dran und hör auf, neue Methoden zu entwickeln. Weißt du, eine andere Konsequenz, die auf dich zukommt. Was haben wir gesagt? Also wir haben gesagt, du brauchst Zeit, Energie, du brauchst vielleicht Reisegeld, du brauchst Verpflegung, du wirst wahrscheinlich von anderen Menschen auch abhängen, ja, wenn du dort schlafst. Und du wirst Ablehnung empfangen vielleicht, aber da haben wir schon die Wege gelernt, um daraus sozusagen weise zu werden und sie nicht davon beeinflussen zu lassen, und zwar mehr Seelen gewinnen. Du kannst abgehärtet werden, du kannst das mit Humor aufnehmen. Sagen wir es eh nur der 15.000. Kein Problem. Wir haben gehört, dass du keine Scheu haben sollst. Hab keine Scheu, Seelen zu gewinnen. Hab keine Angst, dass du abgelehnt wirst. Und das nächste, was wir jetzt hören, ist, die Konsequenz ist Verfolgung. Du wirst verfolgt werden. Weißt du, lesen wir die Bibel, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, sagt die Bibel, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Punkt. Es gibt ja keine Ausnahme. Hier steht nicht, sie werden Verfolgung erleiden, aber einige sind davon ausgenommen. Weißt du, das ist eine absolute Aussage, du wirst nie das Gegenteil hören in der Bibel. Du wirst nirgendwo lesen, dass Christen nur ein schönes Leben haben werden. Das wird es nicht spielen. Hier steht, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Du wirst früher oder später Verfolgung erleiden. Und weißt du, ich erkläre dir mal, was Verfolgung nicht ist. Verfolgung ist nicht, wenn dein Lehrer dir sagt, ja, du bekommst einen Jesus? Finde ich aber lustig. Wer ist denn dieser Jesus? Also, was ist mit deinem Mir? Das ist nicht Verfolgung. Ja, das ist natürlich verletzend und es gefällt uns nicht, wenn Menschen so über Jesus reden und herziehen. Aber das ist nicht Verfolgung, weißt du, du kannst immer noch frei in diesem Land leben und dein Brot verdienen und das Evangelium predigen. Das ist keine Verfolgung, wenn Menschen sich über dich lustig machen. Ja? Verfolgung ist auch nicht, wenn deine Arbeitskollegen hinterrücks über dich lästern. Das ist keine Verfolgung. Wenn Arbeitskollegen sich lustig machen oder sich bei dir vielleicht sich so zeigen, dass sie nett sind, aber hinterrücks über dich lästern die ganze Zeit, sagen, dieser verdammte Christ, was ist mit dem? Wir wollen nicht, dass er da ist. Der muss weg. Und wenn sie sich dann anschauen, sagen, sind sie sehr lieb. Sagen, hey, hallo, wie geht's? Ja, guter Freund, nicht? Ich helfe dir gerne und ich springe für dich ein, wenn du nicht da bist. Und hinterrücks lästern sie. Sie hassen dich dafür. Aber das ist keine Verfolgung. Weißt du, du kannst immer noch arbeiten gehen, vorbildlich sein, ja, und dort den Chef zufriedenstellen und dann Geld verdienen und aufsteigen und den Segen Gottes erben auf Erden. Also das ist keine Verfolgung. Das ist keine Ausrede, sagen, ja, ich kann nicht. Ich kann nicht dem Arbeitskollegen das Evangelium predigen, weil sie würden mich dann zu sehr verletzen. Weißt du, das ist keine Verfolgung. Das ist nichts. Das ist nichts im Gegensatz zu dem, was die Apostel das durchgemacht haben. Das schauen wir uns hier gleich an. Weißt du, es ist auch keine Verfolgung, wenn deine Eltern keinen Kontakt mit dir haben wollen, wenn du an Jesus glaubst. Das ist keine Verfolgung. Natürlich, wir lieben unsere Eltern, wir sollen unsere Eltern ehren, wir wollen sie auch treffen und mit ihnen Freude haben und so weiter. Aber wenn deine Eltern dich ablehnen, weil du an Jesus glaubst, weißt du, das ist keine Verfolgung, du kannst es überleben. Du kannst es überleben, du wirst nicht sterben dadurch. Und weißt du, du hast einen Schatz im Himmel, du wirst Lohn im Himmel empfangen, wenn du deine Eltern verlässt um Jesus willen. Wird Gott dich segnen, auch auf dieser Erde. Es ist nicht so, als ob Gott uns einfach so im Stich lassen würde und sagen würde, ja, mach einfach. Ja. Und dann erlebst du diese Schmähungen und deine Freunde fangen an, dich zu hassen, deine Eltern verstoßen dich. Es ist nicht so, als ob der Herr uns nicht tröstet. Der Herr tröstet uns, der Herr liebt uns, der Herr führt uns, der Herr ist unser Licht. Und weißt du, der Herr ist wirklich ein guter Tröster. Wein dich bei ihm aus, wenn es notwendig ist. Das ist möglich. Schau dir mal, was König David gemacht hat. Schau, wie oft er sich schon beim Herrn ausgeweint hat in den Psalmen. Lies mal die Psalmen. Das ist so ermutigend, wenn du das liest. Ja? Aber weißt du, das ist keine Verfolgung. Du kannst es überleben. So leid es mir auch tut, wenn deine Eltern dich ausgestoßen haben, das ist nicht eine schöne Sache. Ja, wenn du ein Leben lang mit deinen Eltern gelebt hast und dann kommen sie zu dir und sagen, du hast Jesus angenommen, raus mit dir aus diesem Haus. Also das ist arg. Das ist schlimm. Das ist nicht schön. Aber du wirst es überleben. Du bist noch nicht tot. Du kannst Menschen retten durch Seelen gewinnen und damit sie nicht dieses Problem haben, wenn sie dann Kinder haben, dass sie ihre Kinder ausstoßen, wenn sie gläubig werden. Du kannst Menschen, weißt du, was es bedeutet, Menschen zu retten? Menschen zu retten bedeutet, du bringst jemanden zu Jesus Christus, aber du musst noch weiterdenken. Diese Person heiratet vielleicht. Diese Person kriegt dann Kinder und erzieht ihre Kinder im Glauben. Und diese Kinder werden dann gläubig und werden auch gerettet und gehen wieder raus und verkündigen das Evangelium. Du rettest deine gesamte Generation damit vielleicht. Hoffentlich werden deine Kinder dann nicht genau das Gegenteil sein von dem, was du bist. Davon gibt es auch genug in der Bibel, genug Beispiele. Weißt du, also wir wollen jetzt nicht von den Kindern von David reden, das ist ein anderes Thema, aber wir sehen auch in der Bibel, dass Kindererziehung sehr wichtig ist und dass du deine Kinder im Glauben erziehen musst. Aber wenn du Seelen gewinnen gehst, ja, natürlich wirst du Verfolgung erleiden, wobei das, was wir gesehen haben, war noch keine Verfolgung, so nebenbei gesagt. Wir werden dann gleich sehen, was Verfolgung ist. Aber du wirst auch Menschen retten und eine ganze Generation von Menschen dem Herrn anbefehlen. Sie werden Kinder kriegen, sie werden ihre Kinder selber im Glauben erziehen und so weiter und so fort. Siehst du, wie wichtig dieser Dienst ist? Weißt du, die Bibel sagt in Lukas Kapitel 12, Vers 11, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, Lukas Kapitel 12, Vers 11, wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Weißt du, es wird soweit kommen, auch in diesem Land, früher oder später, dass Christen vor Obrigkeiten geführt werden, weil sie das Wort Gottes predigen. Nimm's hin, das ist das, was auf uns zukommt. In 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahren wird das passieren. Du kannst es nicht verhindern. Weißt du, so wie wir jetzt unterwegs sind in diesem Land, ist das nicht zu verhindern. Es ist zu spät. Du kannst dieses Land nicht mehr umdrehen. Aber weißt du, was du schon machen kannst? Du kannst Seelen retten. Du kannst Menschen gewinnen für den Herrn und ihre Kinder genauso dann dadurch. Du kannst viele Menschen retten für den Herrn. Weißt du, wenn deine christlichen Freunde dich entfreunden, weil du zu eifrig für den Herrn bist, das ist auch keine Verfolgung. Ja? Also, und ganz ehrlich, ich bin es eigentlich satt, wie Christen heutzutage miteinander umgehen. Wenn jemand eifrig für den Herrn ist und aufsteht, dann ist er zu radikal, dann ist er zu fundamentalistisch, dann ist das zu viel. Bruder Andi, komm runter von deinem hohen Ross. Was für ein Ross? Ich predige nur die Bibel. Ich erfinde nicht irgendwas von meinen eigenen Gedanken heraus. Alles, was ich hier erkläre, steht im Wort Gottes. Es ist sehr einfach nachzulesen. Du kannst alles nachschauen und prüfen. Weißt du, weißt du, wenn Christen dich entfreunden, weil du eifrig für den Herrn eiferst, das ist auch keine Verfolgung. Du kannst es auch hinnehmen. Du kannst diese Brüder trotzdem lieben. Du kannst gut damit umgehen. Das ist kein Problem. Weißt du, Verfolgung ist auch nicht, wenn ein Arbeitgeber dich kündigt. Nicht einmal das ist Verfolgung. Ich meine, du suchst einen anderen Job. Ja, mei. Oh Mann, mein Arbeitgeber hat mich gekündigt. Ich kann nicht mehr Christ sein. Sonst habe ich kein Geld mehr zum Leben. Such dir einen anderen Job. Wie wär's damit? Will haben AT, oder? Das letzte Mal, was ich nachgeschaut habe. Dieses Land ist voll von offenen Jobs. Du kannst alles finden, was du willst. Du kannst kellnern, du kannst von mir aus, weiß nicht wo, bei einer technischen Firma arbeiten, als Konsultant. Ich weiß nicht, es gibt so viele offene Stellen in diesem Land. Du kannst überall einen neuen Job finden. Das ist keine Verfolgung, wenn Menschen dich kündigen oder Arbeitgeber dich kündigen. Akzeptier es und sag einfach, okay, der Herr hat einen besseren Segen für mich. Ja. Weißt du, wir schauen uns jetzt an, was Verfolgung wirklich ist. Und das wird dich vielleicht ein bisschen verwundern. Die Bibel sagt, in 2. Korinther 11, Vers 25, schlagen wir in 2. Korinther 11, Vers 25 auf, gemeinsam, schaut die Bibel auf, 2. Korinther 11, Vers 25, hier steht, da spricht der Paulus, ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren, von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen empfangen, 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. Das ist Verfolgung. Das ist Verfolgung. Zählen wir es auf. Er hat viele Schläge erlitten. Er war öfters in Gefängnissen. Weißt du, und die reden jetzt nicht ab von Schlägen, sondern okay, einfach so, nicht ganz, ganz schwach. Ne? Schläge. Weißt du, was so Schläge sind? Schläge sind Schläge. Das tut weh. Du hast vielleicht blaue Flecken. Vielleicht blutest du danach. Und weißt du, er war öfters in Gefängnissen. Denkst du, es ist schön, als Christ im Gefängnis zu sitzen? Das ist nicht schön. Du kannst dort nirgends wohin. Ich meine, das sind überall Gitter, nicht? Du wirst mit Verbrechern gleichgestellt. Nur weil du Christ bist. Nur weil du verfolgt wirst, weil du das Wort Gottes predigst. Weißt du, 5x40 weniger einen Schlag. Du kannst dir ausreden, wie das ist. 3x mit Ruten geschlagen und gesteinigt. Hast du schon mal erlebt, dass Steine auf deinen Kopf fliegen? Auf deinen Rücken vielleicht, auf deine Arme? Das ist Verfolgung. Das ist Verfolgung. Und wir regen uns schon auf und kriegen Angst, wenn unsere Freunde uns entfreunden. Wir regen uns schon auf, wenn unsere Kollegen über uns lästern. Wir kriegen schon Angst, ja, wenn die Ehe für alle eingeführt wird. Sagen, was machen die noch alles? Was wollen die noch alles vom Wort Gottes verwerfen? Sagen, dürfen wir überhaupt noch etwas sagen? Weißt du was? Das ist keine Verfolgung. Schreib sie hinter die Ohren. Verfolgung sind Schläge. Verfolgung sind Gefängnisse. Verfolgung sind Rutenschläge. Ja? Ich weiß nicht, ob du mal eine Rute am Rücken geschlagen bekommen hast. Aber das ist auch nicht sehr lustig. Gesteinigt. Todesstrafe. Elektrischer Stuhl. Das ist Verfolgung. Sie töten dich. Sie wollen dich vertreiben aus diesem Land, weil du das Wort Gottes predigst. Das ist Verfolgung. Und nicht, oh, mein Freund war unfreundlich zu mir, weil ich an Jesus glaube. Er hat über mich gelacht. Das ist keine Verfolgung. Weißt du, für was wurde der Apostel Paulus verfolgt? Für was? Für Seelengewinnen. Er hat Menschen zum Herrn geführt. Er hat Gemeinden gegründet. Er hat das Wort Gottes gelehrt. Er hat das gemacht, was der Herr ihm gesagt hat. Und die Juden, weißt du, die wollten das natürlich nicht. Aber auch viele Heiden nach haben sich gegen ihn aufgelehnt. Sie wollten das nicht, sie wurden aufgewiegelt vom Volk. Aber er wurde prinzipiell verfolgt, weil er Seelengewinn gegangen ist. Er hat das Evangelium gepredigt. Aber weißt du, was er gemacht hat? Ist er eingeknickt? Hat er gesagt, okay, ich lasse es. Vielleicht hat er sich das gedacht. Schau, wir sind alle im Fleisch. Wir haben manchmal fleischliche Gedanken, die uns aufkommen, sagen, soll ich noch weitermachen? Macht das überhaupt Sinn? Habe ich überhaupt noch Kraft dafür? Wird mich daher segnen? Weißt du, was der Apostel Paulus gesagt hat? Oder gemacht hat? Vielleicht hat er sich das gedacht, aber er hat auf jeden Fall nicht das gemacht, was er sich gedacht hat, wenn es das war, was er sich gedacht hat. Ja? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Aber er hat trotzdem weitergemacht. Er hat trotzdem das Wort verkündigt. Gelegen oder ungelegen, weißt du, er hat Menschen zum Herrn gewonnen, er hat mehr Gemeinden gegründet, das Werk Gottes ist noch größer geworden, hat größere Ehre bekommen. Das ist das, was er gemacht hat. Obwohl er all diese schlimmen Dinge erlebt hat, hat er trotzdem weitergemacht. Und das soll uns ein Vorbild sein. Wir sollen nicht einknicken vor Angst. Wir sollen nicht in unser Zimmer verstecken und sagen, okay, ich schotte mich jetzt vollkommen ab, ich werde nicht mehr von Gott reden, ich glaube an Gott, ich bin gerettet, aber ich will nichts mehr von ihm reden, weil wenn ich das mache, dann werde ich vielleicht gehänselt. Dann werde ich vielleicht ausgeschlossen. Weißt du, Paulus wurde gesteinigt und er hat trotzdem weitergemacht. Nimm dir ein Vorbild an Paulus. Wie schaut es damit aus? Sag, ja, lass uns gesteinigt werden für den Herrn. Und weißt du, das ist schon arg, sowas zu sagen, sowas zu denken. Aber wir sollten so gesinnt sein, dass Verfolgung, wenn Verfolgung kommt, sagen, okay, was machen wir jetzt? Wir werden sicher nicht aufhören, das Wort Gottes zu predigen. Es wird eine Lösung geben. Wir werden jetzt schon ein paar Bibelverse anschauen. Weißt du, Verfolgung, ich meine, niemand ist davon gekommen, der gerecht ist ohne Verfolgung. Der Menschen, das Evangelium gepredigt hat ohne Verfolgung, das ist noch nie passiert. Wenn du keine Verfolgung hast in deinem Leben, hast du ein Problem mit Gott. Du hast ein Problem. Weißt du, wenn du nicht einmal geschmäht wirst für den Namen des Herrn Jesus, hast du ein Problem. Du tust nicht, was die Bibel sagt. Wenn du wirklich ein schönes Leben hast in diesem gottlosen Land, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Sünde über Sünde herrscht und du wirst nicht einmal ausgelacht für den Herrn Jesus, dann machst du irgendwas falsch in deinem Leben. Vielleicht liest du zu wenig Bibel, vielleicht betest du zu wenig, vielleicht gehst du zu wenig Seelengewinn. Ich weiß es nicht, aber du solltest auf jeden Fall dich bedenken und dich prüfen, wo du gerade stehst. Kein Prophet, keiner, kein Evangelist, kein Seelengewinner, kein Pastor ist ohne Verfolgung. Schauen wir uns einmal an, was die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 11, Vers 35. Das sind die Männer des Glaubens, dieses Beispiel. Nicht? Hebräer Kapitel 11, Vers 35. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Das ist Verfolgung. Damit musst du rechnen, dass es auf uns zukommt. Früher oder später, wie gesagt, vielleicht nicht jetzt gleich, vielleicht haben wir jetzt da noch ein bisschen Religionsfreiheit, aber diese Menschen, die wurden verspottet, die wurden gegeißelt, die wurden mit Ketten gebunden, die wurden gesteinigt, zersägt mit einer Säge. Sie hatten Mangel, sie haben in Höhlen gewohnt. Wo sonst? Man hätte sie sonst aufgespürt. Das ist natürlich horribel, diese Vorstellung. Sagen, was? Du musst so viel leiden wegen Jesus Christus. Aber weißt du, du kommst in den Himmel, du wirst dort ewige Freude haben, du wirst dort Lohn bekommen, wenn du für den Namen des Herrn Jesus sogar in den Tod gehst. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht erschreckt, aber das kann passieren. Das kann passieren. Wir sind nicht weit weg davon. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Der Herr wird dich retten aus deinen Schwierigkeiten. Der Herr wird dich aus deinen Problemen erretten, auch wenn du unter Verfolgung bist und leidest. Im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10, da sagt er nämlich, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Weißt du, der Herr lässt Verfolgung zu. Er sagt nicht, wir werden ein schönes Leben haben, wenn wir Christen sind. Ja, natürlich, wir haben Freude im Herrn, wir rühmen uns des Herrn. Aber weißt du, diese Welt hat nichts zum Bieten. Du wirst da nicht zufrieden in dieser Welt. Du kannst dein Reichtum und deine Häuser und deine, was weiß ich was, Das ist alles vergänglich. Du hast hier nichts verloren als Christ eigentlich. Du bist nur Gast auf Erden. Du lebst hier, damit du dem Herrn dienen kannst und du wirst dann verfolgt werden. Aber weißt du, was der Paulus sagt? Der Herr hat mich errettet aus allen, aus den Verfolgungen, aus den Leiden und so weiter und so fort. Also wir können getrost sein, dass der Herr uns trotzdem retten wird. Dass der Herr uns zwar durch Verfolgung gehen lassen wird, aber er wird uns trotzdem retten. Das gilt zwar nicht für alle Christen, das gilt nicht für alle Propheten im Alten Testament. Einige werden dann trotzdem sterben für den Namen des Herrn. Aber natürlich, die Zusagen Gottes sind da. Wir können ins Gebet gehen und sagen, Herr, bitte lass nicht zu, dass ich irgendwie zu Tode komme durch diese Nordkorea-Polizei. Herr, lass bitte nicht zu, dass meine Familie irgendwie in Verfolgung gerät, weil ich dein Wort predige. Du kannst das trotzdem beten. Und weißt du, die Zusagen Gottes sind unglaublich. Im Psalm 91, ich liebe diesen Psalm, wenn ich diesen Psalm lese, das ist immer so eine Ermutigung. Ich kann es nur jedem raten, sich diesen Psalm jeden Tag reinzuziehen. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Weißt du, es gibt so viele Zusagen in der Bibel, dass der Herr uns trotzdem retten wird. Wenn wir verfolgt werden, wenn wir gehasst werden, wenn wir geschmäht werden. Weißt du, was der Herr machen wird? Er wird dich erretten aus dieser Verfolgung und er wird dich extra segnen, weil du ihm gehorsam warst. Im Gegensatz zu anderen Christen, die einknicken, die Angst bekommen. Weißt du, es ist keine Schande, Angst zu haben. Wir alle haben hier und da mal Angst. Das ist kein Thema. Aber weißt du, wenn deine Angst dazu führt, dass du dem Herrn nicht mehr vertraust und dass du dein Leben umkrempelst und weltlich und fleischlich wirst und sündigst, das ist eine schlechte Form von Angst. Wir lesen von vielen Propheten im Alten Testament, dass sie Angst hatten. Was ist mit Moses? Ich kann nicht reden. Ich habe unbeschnittene Lippen. Und Gott hat ihm gesagt, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Weißt du, wir alle haben mal hier und da Angst, aber die Angst ist nicht da, damit sie uns auffrisst. Sondern wir sollten mit unseren Ängsten zu Gott gehen und sagen, Gott, ich habe Angst, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht, hilf mir, schenk mir Kraft, schenk mir Freimütigkeit, gib mir Feuer ins Herz. Ich will das tun, was du willst, ja. Und weißt du, was der Herr machen wird, wenn du so hingehst und das Problem lösen willst, zu Gott gehst und ihn rufst, ihn schreist, das will der Herr. Der Herr will dieses zu ihm schreien, dieses, Herr, rette mich. Lesen wir vom König David die ganze Zeit in seinem Psalmen. Der König David hatte auch Angst, er wurde verfolgt. Er hatte Todesangst. Er ist sogar zu den Philistern rübergerannt, weil er Angst hatte, dass er Saul ihn umbringt. Es ist keine Schande, Angst zu haben, aber weißt du, die Frage ist, wie gehst du mit deiner Angst um? Entweder du knickst ein, sagst, ich habe Angst, und sagst den Glauben ab, ja, hast einen toten Glauben, tust nichts für den Herrn, aus Angst. Oder, weißt du, was du machen kannst? Du kannst in dein Zimmer gehen, deine Tür schließen und zum Herrn schreien, sagen, Herr, rette mich, Herr, schenk mir Kraft, Herr, schenk mir Freimütigkeit, Herr, hilf mir, die Menschen anzusprechen und zu ihm zu gehen. Du kannst das ist eine bessere Lösung. Der Herr wird das segnen, er wird dir Kraft schenken, damit du deine Ängste überwindest. Und vielleicht gelingt es nicht beim ersten Mal, vielleicht brauchst du mehrere Anläufe, aber der Herr wird dir Kraft schenken. Weißt du, der Herr Jesus hat nie gesagt, dass wir blöd sein sollen. Natürlich, wenn wir Seelen gewinnen gehen, wenn wir Menschen retten, wenn wir Gemeinden sozusagen, in Gemeinden entstehen, die gesegnet sind. Weißt du, der Herr hat nie gesagt, dass wir blöd sein sollen und nicht fliehen sollen, wenn irgendwas passiert, wenn Verfolgung entsteht. Wenn die Polizei bei uns zu Hause wäre und sagen würde, ihr könnt nicht Gottesdienst feiern, ihr könnt nicht die Bibel lesen, ihr dürft das nicht, sonst geht ihr ins Gefängnis, dann ist es Zeit zu gehen. Dann hat es keinen Sinn mehr. Weißt du, wenn der Staat das Christentum verbietet, wenn der Staat die Bibel verbietet, wir müssen nicht in diesem Land bleiben. Wir können ins nächste Land gehen, ins nächste Dorf, in die nächste Stadt. Niemand zwingt uns hier zu bleiben. Weißt du, es hat keinen Sinn in einem gottlosen Land, wo du nicht mal die Bibel predigen kannst, zu bleiben. Es hat keinen Sinn. Lieber weg. Weißt du, die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 23, wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in die eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Das heißt, der Befehl des Herrn lautet, nicht uns irgendwie in den Untergrund zu bringen und Angst zu haben, uns an die Türen zu verschließen, alle Kameras und alle Handys absammeln und so weiter. Wir müssen Angst haben, aber wir feiern trotzdem Gottesdienst. Hey, wenn sie euch verfolgen, was sagt der Herr Jesus? Flieht in eine andere. Und jetzt, ich muss dieses Beispiel einfach sagen. In einer baptistischen Kirche hat mir ein Bruder gesagt, ich weiß nicht, ob er ein Bruder ist, ich glaube, dass er Zeit verlieren kann, aber er hat mir jedenfalls gesagt, Bruder Andi, du, ich würde sofort nach Nordkorea fliegen. Das ist ein guter Auftrag, dort Menschen für den Herrn zu gewinnen. Sag, bist du verrückt? Willst du geköpft werden dort? Was bringt dir das? Es gibt so viele andere Länder, wo du predigen darfst und wo Menschen das Evangelium brauchen und du willst nach Nordkorea und sterben für den Glauben, wenn du 500 Millionen andere Menschen jetzt retten können, in einem anderen Land, in Afrika vielleicht. Was für eine Dummheit. Du musst nicht dorthin gehen, wo es Verfolgung gibt. Das ist Dummheit. Schaut, der Herr hat nicht Dummheit gelehrt. Der Herr hat gesagt, wenn sie euch verfolgen, fliegt hin mit dem Flieger und versucht sie zu bekehren und macht eine Untergrundgemeinde. Ist es das, was der Herr gesagt hat? Nein, der hat gesagt, flieht in eine andere Stadt. Das ist der Befehl des Herrn. Wenn du sagst, ich bin mutig, ich bin viel mutiger als der Herr selber, ja, ich fliege einfach nach Nordkorea, ich bin der mutigste Mensch auf Erden, weißt du, was passiert wird, du wirst sterben. Selber schuld, du warst nicht mutiger als der Herr, sondern du warst einfach nur ungehorsam. Selber schuld. Das ist so eine Dummheit. Schreib das in die Ohren, wenn irgendjemand sagt, hey, wir sollten in diese Städte gehen, wo Menschen umgebracht werden für den Glauben. Wir sollten nach Saudi-Arabien fliegen und dort die Muslime bekehren. Ja, nimm die Bibel und geh durch die Straßen von Saudi-Arabien und du wirst sofort erschossen oder gesteinigt. Viel Spaß dabei. Bringt das etwas dem Reich Gottes? Ich ließ mich martern. Nein, du bist aus Dummheit, hast du dich selbst umgebracht. Hat nichts mit martern zu tun. Du hattest ja die Wahl, dorthin zu fliegen oder nicht. Wieso bist du nicht irgendwo anders hingeflogen? Wieso nicht in deinem eigenen Land? Ich will sterben für den Herrn, aber weißt du, wenn ich weiß, in einer Stadt werde ich umgebracht für meinen Glauben, dann fahre ich nicht hin, dann gehe ich nicht hin. Ich fliege nicht hin. Ich verschwende doch mein Leben, das mir Gott gegeben hat, die Zeit, die mir der Herr auf Erden gegeben hat und lass mich umbringen für nichts und wieder nichts. Es gibt so viele andere Länder, wo du dasselbe hättest machen können und du wärst gut davon gekommen. Der Herr Jesus hat nie gesagt, dass wir dumm sein sollen. In Matthäus Kapitel 5, Vers 38. Da sagt der Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Hast du schon mal gehört, wie Christen das verstehen heutzutage? Liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Okay, was machst du dann, wenn dein Feind vor deiner Tür steht mit einer Pistole? Sag ich, ja, liebe ihn, Alter. Du musst ihn lieben. Mach die Tür auf, dann umarme ihn. Boom, tot. Das ist Dummheit. Weißt du, liebe deinen Feind und lass dich von ihm töten. Ja, mach ihm dein Haus auf, wenn er dir schon per SMS geschrieben hat, ich bring dich heute um. Sag, ich liebe dich, komm nach Haus, ich liebe dich, ich hab dir schon was zum Essen gemacht, ich liebe dich. Ich soll nicht meine Feinde hassen, nicht? Ja, wir sollen unsere Feinde natürlich nicht hassen, aber der Punkt ist, wenn dich jemand umbringen will, dann geh zur Polizei! Bleib nicht zu Hause und koch ihm sein Lieblingsgericht. Was in aller so, das denken Christen heutzutage. Wenn der vor deiner Tür steht, was würden wir machen? Ich weiß nicht. Wir würden sicher die Tür aufmachen und uns reinlassen und sagen, ja, schieß uns alle, wir lieben dich. Wir sind Christen, wir lieben alle. Als der Jesus gefangen genommen wurde, nehmen wir Lukas Kapitel 22, schlagen wir Lukas Kapitel 22 auf. Das ist so eine Dummheit. Zu sagen, nur damit man rechtfertigt, dass Christen keine Waffe haben dürfen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass es eine Pistole sein muss. Ja? Es kann auch von mir aus ein Schwert sein, es kann auch was weiß ich was. Weil in diesem Land, muss ich dazu sagen, ist es nicht erlaubt, Waffen einfach so zu kaufen. Du brauchst einen Waffenschein. Ja? Du musst es natürlich alles registrieren und so weiter, damit es legal ist. Aber weißt du, es ist so dumm zu glauben, dass man als Christ einfach so jeden in sein Haus lässt, ohne sich selbst zu verteidigen. Auch wenn er uns schon androht, uns umzubringen. Lukas Kapitel 22, Vers 33. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Nun aber sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Für was braucht er ein Schwert? Weißt du, einige sagen, fürs Gemüse schneiden. Sie haben müssen im Wald und sie haben dann irgendwelche großen Äpfel oder Wassermelonen, so Wassermelonen. So. Wassermelonen schneiden nicht und Tiere schlachten und so mit einem Schwert? Was? Du willst das mit einem Schwert machen? Das machen wir normalerweise mit einem Messer. Weißt du, ein Schwert. Ich weiß nicht, wo die Leute das her haben, diese Idee. Also einige glauben wohl, dass das Schwert dazu dient, dass man damit Tiere schlachtet. Okay, das ist interessant. Also schauen wir, was Wikipedia sagt, was das Schwert ist. Für was ist das Schwert gut? Und das und das alles nur, weil Christen diese Idee nicht wahrnehmen wollen, sagen, Christen dürfen nicht verteidigen. Wir müssen unsere Feinde lieben, wir dürfen keine Waffen haben, wir dürfen keine Schwerter haben, wir dürfen gar nichts haben. Das Einzige, was wir machen können, ist die Tür aufmachen und uns erschießen lassen. Das dürfen wir, das ist christlich, aber dich selbst verteidigen darfst du nicht. Wikipedia. Das Schwert ist eine Hieb- und Stichwaffe mit gerader und ungebogener, ein- oder zweischneidiger Klinge, Gefäß und Scheide. Für mich ist es ganz klar, was ein Schwert ist. Der Herr Jesus sagt ihnen, sie sollen ein Schwert kaufen, damit sie sich selber verteidigen können. Weil was passiert, wenn jemand dich angreift? Dann lass du ihn einfach, oder wie? Du lass ihn einfach dich umbringen? Sagen, ja, bring mich um, ich bin freiwillig. Nein, du solltest dich verteidigen. Das ist Notwehr. Du verteidigst dich, das ist normal. Sogar die Welt versteht das und die Christen sagen, nein, wir dürfen nicht mal Notwehr haben. Wir sterben lieber. Wir lieben unsere Feinde, sie sollen uns umbringen. Der Herr Jesus hat nie gesagt, dass wir dumm sein sollen. Weißt du, wenn du wegen dem Seelengewinnen und wegen deinem gottesfürchtigen Wandel verfolgt wirst, sodass sogar Menschen dich umbringen wollen, dann wirst du dich hoffentlich selbst verteidigen und dann fliehen sofort. Wir werden nicht warten. Es bringt ja nichts, in einem Land zu sein, wo du umgebracht wirst. Für was? Und ich muss einfach darauf eingehen, dieses Thema, das ist mir einfach sehr wichtig, weil eben viele Gemeinden heutzutage das falsch auslegen. Sie verstehen diese Stelle nicht. Sie meinen, Schwerter haben oder Waffen haben ist etwas ganz Böses. Weißt du, lesen wir mal Römer Kapitel 13, Vers 4. Römer Kapitel 13, Vers 4. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Weißt du, die Regierung trägt das Schwert, damit sie die Bösen bestraft. Ja, die Regierung soll Böse bestrafen, soll Räuber bestrafen, soll Mörder bestrafen, soll Vergewaltiger bestrafen und so weiter und so fort. Wenn jemand einen Mord begeht, ich glaube, das Gerechteste, was einem passieren kann, ist, dass er selber von der Regierung bestraft wird und dass er umgebracht wird. Das ist Gerechtigkeit. Aber weißt du, wie willst du hier das Schwert so beschreiben, dass es etwas Friedliches und Schönes ist? Das Schwert ist in der Bibel immer eine Waffe. Hier in diesem Fall zum Zorngericht. Ja, die Regierung bestraft die Bösen zum Zorngericht durch das Schwert. Und ein Schwert wird nicht etwas sein, was Freude macht oder Frieden bringt. Ein Schwert ist da, damit man eben Menschen bestraft durch die Regierung. Jetzt nicht durch uns natürlich, wir werden jetzt nicht herumlaufen und welche Menschen bestrafen durch das Schwert. Ja. Das hat natürlich die Regierung zu tun. Und wenn sie es nicht macht, selber schuld, dann ist die Regierung selber schuld. Wir haben nichts damit zu tun. Die Regierung hat sich vor Gott zu verantworten, wenn sie das Böse nicht ausrottet. Und der Punkt ist aber der, er sagt zu ihm, nimm ein, kauf ein Schwert, damit er sich nicht sein Gemüse schneidet. Ja, so mit dem Schwert, nicht so, ich schneide jetzt den Apfel, nicht mit dem Stern, nicht in der Mitte. Der Apfel ist nicht so gefährlich. Also, du kannst doch ein Messer nehmen, ja? Du musst kein Schwert nehmen. Das Schwert ist dazu da, dass man sich selber verteidigt. Ich meine, es ist nicht falsch, sich selber zu verteidigen. Der Herr Jesus hat nie gesagt, nur weil es die rechte und die linke, das heißt nicht, dass du dich nicht selber verteidigen kannst. Schau, wenn jemand dich schlagen will auf deine rechte, ja, biete ihm die linke da. Das ist auch nicht todesgefährlich, oder? Du wirst ja nicht sterben, wenn dich jemand einfach nur einen Backenstreich gibt. Das ist nicht todesgefährlich. Du wirst nicht sterben dadurch. Aber wenn jemand dir androht, hey, ich bring dich jetzt um, und die Jünger waren in dieser Position, dass sie Angst haben mussten um ihr Leben und sie mussten sich selber verteidigen. Die Bibel sagt in Sprüche 22, Vers 3, und wir müssen uns einfach darauf einstellen, wer weiß, wir leben hier in einem Bezirk, wo sehr viele Muslime leben. Wir wissen nicht, wer morgen in unserer Haustür steht. Wir gehen jede Woche Seelengewinn im 10. Bezirk. Das ist kein Geheimnis. Die Leute kennen uns teilweise schon da unten. Wir evangelisieren die Muslime auch, ja, hauptsächlich in diesem Bezirk. Ja. Und wer weiß, was morgen passiert? Vielleicht steht irgendein radikaler Muslim da vor der Tür mit einer Waffe. Wer weiß? Weißt du, wir werden natürlich versuchen, uns zu verteidigen. Aber die Bibel sagt in Sprüche 22,3, dieses Prinzip musst du einfach lernen. Wenn du in einem Land bist, in einem Ort bist, wo dich Menschen verfolgen für deinen Glauben. Die Bibel sagt, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Du kannst dich verbergen, du sollst dich verbergen, wenn du klug bist und du weißt, es kommt was Böses auf dich zu, irgendein böser Mensch, der dir was schaden will, verbirg dich. Ja, flieh. Sprüche 28,12. Wenn die Gerechten triumphieren, so ist die Herrlichkeit groß. Wenn aber die Gottlosen oben aufkommen, so verbirgt man sich. Die Bibel sagt in 1. Samuel 27,1, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen und so werde ich seiner Hand entkommen. Weißt du, sogar König David, er war noch nicht König zu dieser Zeit, er wurde schon gesalbt, aber noch nicht König zu dieser Zeit, offiziell, der hat Angst gehabt, dass er umgebracht wird. Er ist geflohen. Weißt du, was machen wir dann eigentlich, wenn der Staat die Bibel verbietet, oder Segen gewinnen zu gehen? Ja, momentan, wie gesagt, ist es sehr unwahrscheinlich, aber es wird kommen, in 20, vielleicht 30 Jahren. Ich glaube, meine Kindeskinder werden das noch miterleben, wenn ich welche habe. Ich hoffe natürlich, dass ich welche haben werde. Aber ja, wir müssen fliehen. Wir müssen in eine andere Stadt, so wie der Herr Jesus gesagt hat. Und nicht ins offene Schwert laufen. Das würden, glaube ich, viele Christen machen. Entweder sie knicken ein und sagen, weißt du was, wir sterben für jetzt dafür und. Aber wieso? Weißt du, frag dich mal, wieso. Geh doch einfach in ein anderes Land, wo du offenen Herzen predigen kannst. Ist doch viel besser, als einfach ja, vor das Schwert oder ins Schwert hineinzulaufen. Das bringt dir nichts. Die nächste Konsequenz, und das ist eine gute Konsequenz, die letzte Konsequenz, die ich heute behandeln möchte, ist Lohn im Himmel. Wenn du Seelen gewinnen gehst, wirst du Lohn im Himmel bekommen. Die Bibel sagt in Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Die Menschen heutzutage suchen Reichtümer, Schätze auf Erden, weil sie glauben, dass das ihnen Sicherheit gibt. Sie halten sich fest daran. Sagen, wenn ich nur genug Geld hätte, würde ich nie wieder Sorgen haben, mir das Essen zu kaufen oder die Miete zu bezahlen oder meine Schulden zu bezahlen oder ich könnte mir einfach kaufen, was ich will. Das ist der zweite Grund, nicht? Ich gehe einfach auf Amazon, bestelle mir meine ganz lange Liste, das wollte ich immer schon mal haben, das kaufe ich mir einfach. Deswegen wollen die Menschen Schätze auf Erden haben. Sie wollen einfach alles kaufen können. Sie wollen Sicherheit darin. Und sie glauben, damit lösen sie die Probleme ihres Lebens. Aber auch nur für ihr Leben. Was ist nach dem Tod? Weißt du, du löst damit gar kein Problem. Du wirst vielleicht hochmütig und stolz und glaubst, alles haben zu können. Du brauchst dann aus deiner Sicht Jesus nicht mehr, weil du alles schon hast. Du löst damit kein Problem. Du wirst für immer in der Hölle dann schmoren und brennen. Wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Gehen wir mal einfach davon aus, wir haben viele Reichtümer. Weißt du, wenn du viele Reichtümer hast, Gott soll dich segnen, es ist ja schön, der Herr segnet auch mit Reichtümern. Schauen wir uns mal Abraham an, der hatte sehr viel Besitz und sehr viel Herden und Gott hat ihn reichlich gesegnet. Das ist ja nicht so schlecht, aber weißt du, wenn der Reichtum dich blendet, wenn du nur nach dem Reichtum jagst und nur noch ihm nachläufst und ihn nur haben möchtest und du bist Christ, Punkt Nummer 1, rechne nicht damit, dass der Herr dich segnen wird. Der Herr wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass du kein Reichtum bekommst, damit dein Herz nicht erhebt. Weil die Gefahr ist nämlich groß, wenn du schon danach läufst, dass dein Herz sich erhebt, dass du den Herrn vergisst. Aber abgesehen davon, trachte nach den himmlischen Schätzen. Und ich kann es immer noch wiederholen. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 2, der Herr Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Wenn du trachtest danach, viel Geld zu haben und Reichtümer und Schätze auf der Erde, um Wohnungen und Häuser zu kaufen auf der Erde, das ist vergänglich. Viel besser ist es, wenn du nach himmlischen Schätzen trachtest. Wie kannst du nach himmlischen Schätzen trachten? Geh Seelen gewinnen. Gewinn Menschen für den Herrn. Bau das Haus Gottes auf. Schau auf Gottes Haus. und nicht auf deine eigenen Sorgen und Plagen und was weiß ich was. Weißt du, wir alle haben unsere Sorgen, wir alle haben unsere Probleme, aber weißt du was? Wenn du Gottes Haus baust, wenn du Seelen gewinnen gehst, dann wird der Herr dir einen Schatz im Himmel bereiten. Das ist das, was er versprochen hat. Er wird dir Wohnungen auch bereiten. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du dann im Himmel auf der Straße schlafen wirst und vor Kälte nicht Angst haben musst und kein Essen. Nein, im Himmel wirst du das nicht müssen. Du wirst dort wohnen können, ganz normal. Du wirst Essen und Trinken haben. Du wirst nicht so sein wie jemand, der nicht arbeiten will, auf der Straße schlafen muss. Trachte nach den Himmlischen. Geh Seelen gewinnen. Bau Gottes Haus auf. Und weißt du, was dann passiert? Die Bibel sagt, in Jakobus Kapitel 1, Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Weißt du, und das ist ein wichtiger Vers, weil ich möchte nicht in den Himmel gelangen und die Krone des Lebens nicht bekommen. Ich möchte die Krone des Lebens. Aber die bekommt nicht jeder. Weißt du, das ist nicht das, was hier steht. Hier steht nicht, dass jeder die Krone des Lebens bekommt. Wer bekommt die Krone des Lebens? Hier, lesen wir es. Da steht, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die ihn lieben. Weißt du, willst du mir sagen, dass jeder Christ den Herrn Jesus gleich liebt? Willst du mir das wirklich sagen? Das ist nicht die Wahrheit, sonst würden nicht 99% der Christen heutzutage faul ihrem Sofa rumliegen und nicht 10 gewinnen gehen. Nicht jeder liebt den Herrn Jesus gleich. Nicht jeder. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Willst du mir erklären, dass alle Christen die Anfechtung erdulden und nicht einknicken? Nein, das ist nicht die Realität. In der Realität werden Christen einknicken. Sie haben Angst, sie weichen zurück. Sie gehen nicht zum Herrn, schreien nicht zum Herrn, sagen, Herr, hilf mir, Herr, gib mir Kraft. Die meisten Christen werden einknicken. Sie werden die Anfechtung nicht erdulden. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis an den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Hey, willst du auch die Krone des Lebens haben? Dann liebe den Herrn. Tu, was er sagt. Erdulde die Anfechtung. Geh Seelen gewinnen. Lass dich schmähen. Ertrage Verfolgung. Ich meine, wir haben noch keine Verfolgung, Gott sei Dank, in diesem Land, die so hart ist, wie zu den Zeiten der Propheten oder der Apostel Paulus Zeiten. Aber ertrage alles andere. Liebe den Herrn, damit du die Krone des Lebens bekommst. Außer du willst die Krone des Lebens nicht. Vielleicht willst du ja die Krone der Erde. Vielleicht willst du ja hier auf Erden die Krone haben. Dir Gold zulegen, dir Reichtümer zulegen, dass dich jeder sieht und ehrt. Vielleicht willst du die irdische Krone haben, aber weißt du, was dir dann fehlen wird? Die himmlische Krone. Du wirst in den Himmel eingelangen. Das steht außer Frage. Wer einmal gerettet ist, immer gerettet. Wer geglaubt hat an den Sohn Gottes, der ist gerettet. Aber es gibt einen Unterschied zwischen denen, die Gott lieben und ihm nachfolgen und zwischen denen, die gerettet sind und lauwarm sind und nichts für den Herrn tun. Es gibt einen großen Unterschied. Und ich frage dich eins. Willst du diese 80 Jahre lang die Krone der Erde haben und dich selber ehren und nur für dich alles leben, aber dann stirbst und nachher im Himmel keine Krone des Lebens bekommen? Für immer und ewig? Oder willst du lieber diese 80 Jahre, die du auf Erde bist, der Erde bist, leiden für den Namen des Herrn, Seelen gewinnen für den Namen des Herrn, geschmäht werden für den Namen des Herrn, im schlimmsten Fall sogar umgebracht werden für den Namen des Herrn und du bekommst eine Krone des Lebens für immer und ewig? Schau, du leidest nur 80 Jahre. Du wirst nur 80 Jahre für den Herrn hier auf Erden dienen. Wahrscheinlich 80, 90, vielleicht 100, selten. Aber es kommt doch vor. Wie viel mehr ist die Krone des Lebens wert, die wir dann von ihm bekommen, als das, was wir hier auf Erden bekommen? Oder es ist für ewig. Du wirst es für ewig bekommen. Also, du wirst dann sagen, das ist zu viel verlangt. Ich schaffe das nicht ganz. Das ist ein zu hoher Standard. Weißt du, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch, ja, jeder hat seine Schwächen. Ich habe auch manchmal die Fragen, was passiert, wenn? Und wie, wo, was? Aber weißt du, du musst einfach lernen, dem Herrn deine Sorgen anzubefehlen. Er wird für dich sorgen. Die Bibel sagt in Offenbarung 22, 12, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das heißt, behalte es einfach im Hinterkopf. Ich möchte dich einfach vorbereiten und motivieren für das Sehen gewinnen, für dein christliches Leben. Wenn Jesus wiederkommt, wenn der Herr dir dann deinen Lohn gibt, willst du viel Lohn empfangen? Willst du die Krone des Lebens empfangen? Willst du Schätze im Himmel sammeln, gesammelt haben dann, nicht? Oder willst du dann dich schämen bis aufs Ende, sagen, ich habe nichts für den Herrn getan und durch Ach und Krach in den Himmel kommen? Willst du das? Diese Frage musst du dir stellen. Ich möchte dich einfach motivieren. Sei ein Seelengewinner, sei treu dem Herrn, liebe den Herrn, erdulde die Anfechtung und der Herr wird es segnen und belohnen. Lass uns beten zum